Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich war sehr überrascht, als Karl mir die E-Mail geschrieben hat, ich möge doch bitte noch mal vorbeikommen zum Predigen. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Vielen Dank für die Einladung. Die Fußwaschung, meine Predigt heute. Ich hatte mir sehr lange überlegt, was nehme ich denn für einen Text? Und ich hatte auch ehrlich gesagt mich auf was anderes vorbereitet. Und auf dem Weg zur Arbeit dachte ich mir irgendwie, nee, das ist nicht der richtige Text. Ich glaube, Gott möchte irgendetwas anderes sagen. Und in den nächsten Tagen hatte ich tatsächlich diesen Text vor mir und dachte, das ist es. Genau das ist es. Ich möchte ein paar einleitende Gedanken zu dem Text weitergeben. Also zum einen teilt sich dieser Text in zwei Teile. Verse 1 bis 12 betreffen die Beziehung zwischen Gott und seinen Jüngern, also uns auch eingeschlossen. Der zweite Teil, Verse 13 bis 17, betrifft die Beziehung unter seinen Kindern, also unter uns. Das zweite, was mir auf Anhieb aufgefallen ist, als ich den Text las, ist, dass dieser Abschnitt sehr, sehr, sehr viel Symbolik enthält. Ich habe mich dann gefragt, warum? Also warum gebraucht Jesus so viele Bilder und Symbolik in diesem Text? Und da wurde mir etwas klar. Er versucht uns da einige himmlische Dinge begreiflich zu machen. Und wie das nun mal so ist mit unserem logischen Verstand, ist es sehr, sehr schwierig, himmlische Dinge zu begreifen. Deshalb benutzt er Bilder. So wird es einfacher für uns. Kinder verstehen auch ganz viel in Bildern. Und genau. Ich würde euch einfach mit auf diese Reise nehmen, uns den Text anzuschauen, gemeinsam einzutauchen. Und ich hoffe, dass ihr an diesem Text mindestens genauso viel Freude habt wie ich. Teil 1. Wir beginnen mit dem ersten Vers. Es war vor dem Passafest, ist der Einstieg. Der Ausdruck vor dem Passafest stellt klar, in welchem Zeitfenster wir uns hier befinden. Es ist Donnerstagabend. Es ist wahrscheinlich genauso warm wie jetzt hier draußen, vielleicht noch wärmer. Es ist das letzte Mal, also das Abendmahl mit seinen Jüngern. Die Jünger in diesem Text repräsentieren natürlich in allererster Linie sich selbst, aber auch nachfolgend alle anderen Jünger Jesu, somit auch uns. Also, wenn Jesus zu den Jüngern spricht, dann dürfen wir uns auch gern angesprochen fühlen. Er redet mit uns ganz direkt. Zurück zum Vers. Und Jesus wusste, dass die Stunde für ihn gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es ist ein Fest im Gange. Seine Jünger, Freunde, wie er sie gerne nannte, unterhalten sich, sie trinken ihren Wein, haben Freude an gutem Essen, haben wahrscheinlich total intensive und spannende Gespräche, erzählen sich, was sie so den ganzen Tag mit Jesus erlebt haben, wie wunderbar das war oder auch nicht. Der Einzige im Raum, der eine ganz andere innere Stimmung hat oder ein inneres Bild, das ist Jesus selbst. Für ihn ist die Stunde gekommen. In diesem Bewusstsein sitzt Jesus an diesem Tisch. Für ihn ist die Stunde gekommen. Er schaut wahrscheinlich diese 12 an und hat das Gefühl oder weiß, er wird sie zurücklassen müssen. Er wird zum Vater gehen. Er hat mit ihnen so viel 3 Jahre lang auf dieser Erde erlebt. Es sind die Seinen. Sie sind für ihn das eine Schaf, für die er die 99 stehen ließ. Sie sind für ihn die eine Münze, für die er alles auf den Kopf stellt. Es sind die Männer, für die er seine Liebe bis zur Vollendung am Kreuz erweist. Jesus empfindet so tief für diese Männer. Er empfindet auch so tief für uns. Genau so. Ein wunderschönes Bild malt die Bibel uns vor Augen bei der Himmelfahrt. Es ist wirklich herrlich, wenn man sich das tatsächlich vorstellt, wenn man es liest, Denn als Jesus in den Himmel auffahren soll, breitet er seine Hände aus über diese Schar und fängt an, sie zu segnen. Und als er sie segnet, ist es nämlich nicht so, dass er auf die Wolke steigt und verschwindet. Nein, es ist der Vater, der Jesus von der Erde nimmt. Das heißt, er wird von ihnen losgerissen. Er steht über ihnen, er sagt ihnen, dass er sie liebt. Er spricht ihnen Gutes zu, er segnet sie und wird von ihnen genommen. Das ist so ein wunderschönes Bild, zu zeigen, wie sehr er uns eigentlich liebt. Wie intensiv er für uns empfindet. Und mit diesen Gedanken dürfen wir aufstehen und schlafen gehen. Ich bin immer geliebt. Bis zum Ende wird seine Liebe mir gehören. Er sitzt am Tisch und schaut sie an. Vers 2. Während eines Mahls, als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, schon eingegeben hatte, ihn auszuliefern. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, um zu Gott weggehen würde. Diese zwei Verse lassen ganz schön tief hinter die geistlichen Kulissen blicken. Ich möchte nur ein paar Gedanken zum Weiterdenken in den Raum werfen, denn sonst würde es unsere Zeit hier sprengen. Gedanke Nummer 1. Drei Parteien sind hier in diesem Vers beteiligt. Der Mensch, Gott selbst und der Teufel. Gedanke Nummer 2. Der Teufel gibt dem bösen Gedanken ein. Und Gedanke Nummer 3. Jesus ist genauso mit an diesem Tisch. Er sitzt da. Es erinnert bestimmt an ein paar eigene Lebenssituationen, oder? Wir mit unseren Kämpfen, Gedanken. Der Teufel, der versucht, uns zum Fall zu bringen. Und Gott, der da ist, der mit an diesem Tisch sitzt. Jesus ist da. Gedanke Nummer 4. Jesus weiß über die Gedanken und die zukünftige Tat Bescheid von Judas. Dennoch ändert sich nichts dem Judas gegenüber. Gar nichts, wenn wir den ganzen Text anschauen. Er bekommt alle Liebeserweise, wie die anderen Jünger auch. In derselben Weise, kein Stück anders. Denken wir an später, als Judas zur Tat schreitet und Jesus verrät und ihn sogar küsst, gibt Jesus ihm zur Antwort: Mein Freund. Was sagt uns das über Jesu Haltung dir und mir gegenüber? Wenn Satan unsere Gedanken durcheinander bringt, ist Jesus da. Ganz nah bei uns. An seiner Liebe ändert sich gar nichts. An seinem Verhalten uns gegenüber auch nicht. Er ist nicht enttäuscht oder entsetzt oder überrascht über dich und mich. Er kennt uns. Wir brauchen nicht die Flucht ergreifen und uns von unserem schlechten Gewissen jagen lassen. Er ist da. Zurück zu dieser Feier. Die Jünger feiern ausgelassen und Jesus empfindet Trennungsschmerz. Vers 4 und 5. Da steht er vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um. Dann gießt er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat, abzutrocknen. Das Verrückte ist, die eigentliche rituelle Fußwaschung, die ist schon vom Haussklaven bzw. dem Gastgeber schon ganz am Anfang der Feier verrichtet worden, durchgeführt worden. Umso irritierender ist das natürlich für die Jünger, dass Jesus aufsteht, die ganze Feststimmung unterbricht, zum Wasser, zum Tuch greift und plötzlich anfängt, ihnen die Füße zu waschen. Scheinbar zusammenhangslos unterbricht er das Ganze. Also wenn wir auf einer Feier waren und plötzlich mit so etwas beginnen würde, würden wir erstmal denken, was ist hier schief, was ist hier nicht richtig? Ja, und er unterbricht die Feststimmung und beginnt mit der symbolischen Fußwaschung. Und alle Jünger lassen diese Waschung mit sich geschehen. Vielleicht fragen sie sich, was Jesus da wohl macht. Dennoch sagt keiner was in der Runde. Judas bekommt die Fußwaschung wie alle anderen auch wenn sein Herz durcheinander und vom Teufel zum Verrat inspiriert ist. Keiner von ihnen, bis auf den einen, sagt etwas dazu. Das ist der Petrus. Ach, ich liebe Petrus. Nun kommt er zu Simon Petrus, der sagt zu ihm, du Herr, willst mir die Füße waschen? Petrus, ein Zelot, ein Krieger, ein Kämpfer von Natur aus, wahrscheinlich einer der Marvel-Helden, hat ganz viele ähnliche Momente mit Jesus gehabt. Also wenn man das Evangelium liest, hat man das Gefühl, es geht immer nur um Petrus, um Petrus, um Petrus. Als Petrus auf dem Wasser geht und fast untergeht, wird er von Jesus, dem Messias, gerettet. Auf dem Berg der Verklärung erlebt er Jesus als den Sohn Gottes. Bei der Speisung der 5000 als den Versorger. Bei der Heilung seiner Schwiegermutter ist Jesus der Arzt. Also er erlebt ganz schön viel mit ihm. Als er ganz am Anfang berufen wird und völlig orientierungslos ist, steigt Jesus in sein Boot und er begegnet dem lebendigen Gott. In Jesus. Und findet plötzlich Sinn und Ziel in seinem Leben. Also manchmal beneide ich den Mann so ein bisschen. Genau. Und Petrus scheint dies unsinnig, was hier gerade geschieht. Warum diese Waschung? Der Herr als Diener? Der Rabbi als mein Handlanger? Der König als mein Sklave? Mein Messias, der jetzt in einem billigen Schurz vor mir kniet? Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus entgegnet ihm, was ich tue, begreifst du jetzt nicht. Im Nachhinein aber wirst du es verstehen. Petrus sagt zu ihm, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus entgegnet ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht Teil an mir. Teilhaben an ihm, das ist hier die Lösung in diesen Versen. Teilhaben an ihm heißt Zusammensein, Leben in gegenseitiger Verbundenheit. Um diese Verbundenheit besser zu verstehen, möchte ich mit euch gern die Symbolik der Fußwaschung anschauen. Erstens die Füße. Was symbolisieren die Füße? Ihr könnt ja auch gerne reinrufen, dann bin ich mal gespannt, was euch so einfällt. Was könnten Füße symbolisieren? Mobilität, ja, genau. Hat noch jemand was zu bieten?
Aufbereitung.
Ja. Ich sage euch mal, was bei mir zusammengekommen ist. Füße symbolisieren die Basis unseres Lebens. Sie tragen uns. Wir gehen mit ihnen durch unseren Lebensalltag. Wir gehen unseren Lebensweg. Füße werden dreckig. Und je nach Weg und Schuhbeschaffenheit, wie wir das vorhin gehört haben, verletzen wir sie. Es können Blasen entstehen. Aus Überlastung werden unsere Füße müde und schwer. Ich glaube, das repräsentiert unsere Seele, unseren Geist. Ich habe letztes Jahr eine Sache erlebt, die für mich ziemlich unangenehm war. Aber als ich die Predigt geschrieben habe, konnte ich dankbar dafür werden. Und zwar war ich mit meinen Kindern im Garten. Und wir haben einen Apfelbaum gefunden im Garten, der ziemlich viele Äpfel getragen hat. Und wir haben alle zusammen da um diesen Baum gestanden und gestaunt. Und mein Sohn wollte natürlich unbedingt den Apfel haben, der ganz oben hing. Und ich habe ihn nicht gesehen, also ging ich ein Stück zurück und beim Zurücklaufen habe ich nicht gesehen, dass hinter mir eine Latte lag und in dieser Latte ein Nagel drin steckte, aber er steckte natürlich nach oben drin. Und ich lief so langsam nach hinten und wie das so war, bin ich dann mit dem Fuß so komplett schön draufgetreten. Aber was dann geschah, war echt spannend. Ich bin wieder runtergegangen vom Nagel und mein Hirn schaltete aus. Ich drehte mich einmal um mich rum und ging dann direkt nach Hause. Meine Kinder, also mein Sohn hat das gesehen, hat meine Töchter gepackt, ist natürlich direkt hinterher. Und beim Laufen dachte ich, oh nein, ich blute meinen Schuh voll. Was passiert? Ich ziehe meinen Turnschuh aus. Dann bin ich 3 Schritte gelaufen und denke mir, ich werde trotzdem weiter bluten. Und dann blute ich den Rasen voll. Also zog ich den Schuh wieder an. Als ich zu Hause ankam, schnurstracks ins Bad und habe dann meinem Mann gesagt, du, ich bin auf einen Nagel getreten, du musst dich um mich kümmern. Ich habe mich dann auf die Kloschüssel gesetzt, meinen Fuß hochgehalten und ich war froh, dass ich überhaupt angekommen bin. Also ich konnte wirklich nicht nachdenken. Ich war einfach so unter Schock und habe so viele blöde Sachen gemacht, dass ich dann gedacht habe, also erstens lasse ich meine Kinder stehen. Gut, die sind schon so groß, dass die nach Hause finden, aber zweitens, ich ziehe meinen Schuh aus und wieder an. Ich komme nach Hause und anstatt überhaupt erstmal drauf zu gucken, was da so ist, setze ich mich hin und halte meinen Fuß hoch. Also das war für mich schon eine krasse Erfahrung, um zu merken, unter Schock, wenn die Füße leiden, da sind wir nicht mehr, da bin ich nicht mehr konzentriert. Nur noch auf die Verletzung. Laufe mit Scheuklappen, mein Fuß, mein Fuß, mein Fuß. Das ist so das Einzige, was man so gedacht hat. Bei dreckigen Füßen, da kommt das Unwohlsein hoch. Also als ich mal zelten war und wir keine Möglichkeit hatten, uns waschen und wir dann abends mit dreckigen Füßen ins Bett gegangen sind, ich fand das so ekelhaft. Also dieses, dass alles an einem so klebt und dann auch noch die Füße und das war für mich so schlimm, ich konnte keine Ruhe finden. Und als ich dann die Predigt geschrieben habe, dachte ich so an diese zwei Beispiele und dachte mir, also mit dreckigen Füßen kann man nicht ins Bett gehen, man findet keine Ruhe. Und mit verletzten Füßen kann man sich überhaupt nicht mehr konzentrieren auf den Alltag und gar nichts. Also die Füße, warum wäscht Jesus die Füße? Na, weil es unsere Seele repräsentiert. Und dann habe ich noch ein bisschen in der Bibel geforscht und habe mir gedacht, ja, was steht denn da noch so drin zu Staub und Dreck? Und ich habe einen erstaunlichen Vers gefunden. In 1. Mose 3, Vers 14, da spricht Gott zur Schlange und sagt ihr, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Also wenn unsere Füße dreckig und staubig sind, der Teufel ernährt sich von Staub und Dreck. Er ernährt sich vom Staub und Dreck unserer Seele. Haben wir staubige Füße? So hat er allen Grund zuzubeißen. Und tut er das, kann das sehr hässlich werden. Die Waschung. Was repräsentiert die Waschung? Erfrischen, erneuern, pflegen, verarzten, desinfizieren. Ich würde ja sagen, das repräsentiert die stille Zeit, die Zeit mit Jesus. Wisst ihr, das ist keine Pflichtveranstaltung, das war mir ganz lange nicht bewusst. Es ist ein Date mit einem ganz besonderen Menschen und mit einem ganz besonderen und wundervollen Gott. Für mich war stille Zeit ganz lange so, dass ich mir meine Bibel ausgepackt habe, habe mich an meinen Tisch gesetzt, habe 20 Minuten lang drin gelesen oder 10 Minuten lang, je nachdem, wie viel Zeit ich hatte, habe mir dann ein Lied angehört, habe mir meine drei Schlüsse aus dem Text gezogen und habe dann gebetet, was sich eher wie ein Monolog anfühlte und ging dann zu den Lasten des Tages über. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bei mir war es ganz lange so. Aber Gott hat sich so viel Mühe gemacht, uns alle unterschiedlich und einmalig zu erschaffen. Jeder von uns hat seinen eigenen Zugang zum Thron Gottes. Der eine findet den Zugang über die Sprache, über Worte, über Lieder. Der andere über Bilder und Symbole, weil er visuell denkt. Der andere eher kinästhetisch, wie ich es bin. Ich muss Dinge anfassen, sie berühren. Und diese Menschen brauchen die persönliche Begegnung mit dem Schöpfer. Manche sind musikalisch und beim Singen geht ihnen das Herz auf. Und manche sind absolute Logiker und können erst in der Wissenschaft Gott begegnen. Wir alle sind so unterschiedlich und uns allen möchte Gott begegnen. Ich weiß noch, als ich das eine Mal in der Bibel las und gelesen habe, alle Schafe hören meine Stimme. Dachte ich, gut, wenn das so ist, dann möchte ich das erfahren, dann möchte ich das erleben. Und unmittelbar danach hatte ich eine interessante Erfahrung mit meiner Mama. Wir hatten eine sehr lange Zeit eine sehr belastete Beziehung miteinander und irgendwie kamen wir nicht klar. Und dann dachte ich mir, ich regel es auf meine Art, bin natürlich zu ihr nach Hause, habe ihr gesagt, so, wir müssen mal über ein paar Dinge reden und ein paar Dinge klären. Ich selber wollte die Fußwaschung durchführen, habe mich dann hingestellt und ihr gesagt, was mir nicht so passt. Und auf einmal habe ich natürlich mit einem Mal zwischen sie und mich einen Riesenkeil getrieben. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe die Beziehung zerstört. Als ich nach Hause kam, ging ich in meinen Garten und heulte erst einmal und dachte, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Und habe dann an dieses Wort denken müssen, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich habe mir das so gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass Gott das alles wieder in Ordnung bringt, dass er zu meiner Mama spricht, dass er zu mir spricht, dass er Dinge verändert, dass er irgendetwas tut. Und interessanterweise tat er das auch. Wir haben dann in den nächsten Wochen sehr viel miteinander erlebt und tatsächlich sind wir sogar in Russland gelandet, um bestimmte Dinge klären zu müssen. Und eines machte mir Gott klar. Er hat seinen Weg mit ihr und er hat seinen Weg mit mir. Und das beruhigte mich und ich konnte das in seine Hand geben und ich konnte ihn, diese Fußwaschung an ihr verrichten lassen und an mir. Und nun kann ich nach 10 Jahren sagen, wir haben eine super Beziehung. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, aber ich habe es voll und ganz ihm überlassen, es zu tun. Alles, was ich seitdem tue, möchte ich mit ihm teilen. Und stille Zeit ist für mich einfach so intensiv geworden. Und es ist für mich wie ein gutes Essen, wie mit ihm am Tisch sitzen. Teilhaben an ihm, das Zusammensein, Leben in gegenseitiger Verbundenheit. Vers 9. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Petrus geht ein Licht auf. Natürlich, genau das ist es, was Jesus die 3 Jahre für sie getan hat. Er kümmerte sich innig um ihre Seelen, die so verloren waren. Gedanken, die zerstörerisch zwischen Gott und ihnen standen. Er diente ihnen. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und setzte sich an den Tisch. Er sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Jesus fragt seine Freunde, versteht ihr, was ich euch getan habe? Liebe Gemeinde, ich frage euch das auch. Versteht ihr, was Jesus für euch getan hat? Verstehst du, was er an dir getan hat? Geht es euch auch wie Petrus? Geht euch ein Licht auf? Jesus hat viel für euch getan und ist bereit, noch mehr zu tun. Der zweite Teil, er betrifft die Beziehung unter seinen Kindern. Vers 13, ihr nennt mich Meister bzw. Lehrer und Herr und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich als Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr. Jesus ist unser Vorbild. Wie er uns gedient hat, wissen wir. Er hat uns gerettet. In allererster Linie, deshalb sitzen wir hier, deshalb sind wir hier zusammen. Er hat bei dem einen oder anderen die Heilung der Seele bewirkt, vielleicht des Körpers, Befreiung von bestimmten Lastern. Lehre gibt er uns, echte Gemeinschaft. Was Jesus hier mit der Aussage meint, ist die Art und Weise, wie er uns die Füße gewaschen hat. Jesus war und ist in erster Linie der geliebte Sohn. Er hat aus der Liebe des Vaters und der Einigkeit mit ihm gelebt. Erst diese Verbundenheit ermöglicht all diese Liebesdienste, einschließlich der Kreuzigung für uns Menschen. Es ist uns nicht möglich, anderen zu dienen und die Füße zu waschen, wenn wir selbst nicht in dieser Liebe fest verankert sind. Und eine geliebte Tochter oder der geliebte Sohn sind. Vers 16. Amen, Amen, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Er sagt, er ist der Lehrer und der Herr. Also wenn der Herr selbst, der Gott und Mensch ist, angewiesen ist auf die Liebe des Vaters, um wie viel mehr sind wir es Menschen? Wir sind nicht größer als Jesus. Wir brauchen die Fußwaschung, um anderen die Füße waschen zu können. Vers 17, wenn ihr das wisst, nicht nur hier, sondern auch hier, wenn ihr das wisst, seid ihr selig. Seid ihr selig, wenn ihr es tut. In meiner Vorbereitung habe ich auch festgestellt, dass Gott nicht nur uns die Füße wäscht, sondern er gibt uns Hilfe und er gibt uns auch einen Beistand. Und darum geht es in Kapitel 14. Und ich habe so einen kleinen Zettel vorbereitet und auf den Zettel so ein paar Fragen geschrieben. Und wenn wer möchte, kann ihn sich gerne bei mir abholen und die nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr da reintauchen und sich Gedanken machen und sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen. Dankeschön fürs Zuhören.